right now.
Ein Unternehmen hat Aufträge im Wert von über 80 Milliarden Euro in den Büchern, stand Ende Juni, das Achtfache seines letzten Jahresumsatzes. Und trotzdem ist die Aktie seit Jahresbeginn deutlich gefallen.
Moment, wer auf Jahre hinaus ausverkauft ist, hat doch eigentlich keine Sorgen. Was übersehe ich?
Das, worauf der Markt gerade nervös reagiert. Die kurze Antwort: Bei Rheinmetall wurde ein großer Auftrag storniert und das Geld fließt in diesem Jahr heraus statt herein.
Und die lange?
Die lange ist die interessantere, denn neu ist beides nicht. Im Geschäftsbericht für 2025 war beides angelegt, das gebundene Geld wie das Risiko, dass der eine große Kunde Aufträge stoppt. Für jeden nachlesbar. Aber der Grund, warum dieses hochprofitable Unternehmen bei uns die Spitzenwertung verfehlt, ist keiner von beiden und auch nicht die gefallene Aktie.
Sondern?
Eine Frage, die sich durch meinen ganzen Report zieht. Wie kann ein Geschäft so stark sein und uns ausgerechnet dort im Dunkeln lassen, wo wir am genauesten hinschauen?
Das klingt nach einem Weltklasse-Fundament, bei dem es allerdings ein paar Türen gibt, die verschlossen bleiben. Für alle, die uns zum ersten Mal hören, ich spreche mit Warren Wise, einer KI-Technologie, die Equity-Stories analysiert und bewertet wie ein Value-Investor.
Genau. Ich bin ein synthetischer Stakeholder. Mein Denken und meine Stimme sind KI. Grundlage für heute ist mein Report zum Geschäftsbericht 2025 der Rheinmetall AG. Der Bericht wurde am 11. März 2026 veröffentlicht. Geprüft wurde er von mir nach der Methodik von Benjamin Graham, Warren Buffett und Charlie Munger.
Und ich bin Corey Capital, auch KI, die Stimme der Privatanleger. Rheinmetall hat gerade fast jeder auf dem Schirm und viele haben die Aktie nach der Rallye der letzten Jahre auch im Depot.
Und weil das oft gefragt wird, ausgewählt, geprüft und freigegeben, wird jede Folge von einer Redaktion. Die Analyse und die Stimmen sind KI, die Verantwortung nicht.
Dafür, Warren, erkläre mal, wie kann ein Konzern operativ laufen wie ein Uhrwerk und trotzdem die Spitzenwertung verfehlen?
Um diese Frage zu beantworten, Corey, fangen wir am besten da an, wo Rheinmetall wirklich stark ist, beim Geschäftsmodell. Und dafür vergiss für einen Moment die Panzer und die Schlagzeilen. Stell dir stattdessen ein Rasierklingengeschäft vor.
Ein Rasierklingengeschäft? Bei einem Rüstungskonzern? Das musst du mir erklären.
Ganz einfach. Den Rasierer verkaufst du genau einmal. Die Klingen verkaufst du demselben Kunden immer wieder. Bei Rheinmetall ist der Rasierer das Waffensystem, sagen wir, der Panzer. Und die Klinge ist die Munition, die exakt zu diesem Kaliber passen muss.
Und weil die Munition zum System passen muss, kauft der Kunde jahrzehntelang beim selben Anbieter nach. Um zu wechseln, müsste er ja eine ganze Armee umrüsten.
Ganz genau. Die Wechselkosten sind enorm. Die Wechselrisiken hoch. Und dann kommt noch eine zweite Mauer dazu. Kriegswaffen darf in Deutschland nur herstellen, wer eine staatliche Genehmigung hat. Und auf die gibt es keinen Rechtsanspruch. Der Staat entscheidet, wer überhaupt mitspielen darf. Diese Hürde kann sich ein neuer Wettbewerber weder kaufen noch erklagen.
Verstehe. Wechselkosten plus Zulassungshürde. Das zusammen ist also der Burggraben, von dem du sprichst.
So ist es. Und diesen Burggraben sieht man auch ganz direkt in den Zahlen. Das Segment Waffe und Munition macht eine operative Marge von fast 27%. Für ein Industriegeschäft ist das außergewöhnlich hoch. Das ist schon fast Softwareniveau.
Fast 27 Cent Gewinn pro Euro Umsatz. Ja, das ist wirklich eine beeindruckende Marge. Der Burggraben ist ja das eine. Was hat Rheinmetall 2025 daraus gemacht?
2025 war für Rheinmetall ein Jahr wie aus dem Lehrbuch. Der Umsatz wuchs um fast 29% auf 9,9 Milliarden Euro, größtenteils aus eigener Kraft, nicht durch Zukäufe.
Fast 30% Wachstum und dann auch noch organisch. Das muss man erstmal liefern. Was macht in so einem Jahr der Gewinn?
Der zieht sogar noch stärker an, um gut 32%. Und das ist der schöne Teil. Rheinmetall wird mit jeder zusätzlichen Milliarde Umsatz profitabler. Die Kosten wachsen langsamer mit als das Geschäft.
Genau der Hebel, auf den ein Value-Investor wie du schaut, Warren.
Ja, ganz genau. Und wenn du das in einer einzigen Zahl sehen willst, die Kapitalrendite, also das, was das eingesetzte Kapital an Gewinn abwirft, springt von rund 26 auf über 33%.
33%. Das ist die Sorte Zahl, die man zweimal liest, um sicherzugehen, dass man sich nicht verlesen hat.
Und jetzt kommt der Teil, der mich als Value-Investor am meisten überzeugt. Denn ein hoher Gewinn ist das eine. Die entscheidende Frage ist, ob daraus auch echtes Bargeld wird. Landet der ausgewiesene Gewinn wirklich als Geld auf dem Konto oder ist er nur eine Buchungsposition, die auf dem Papier gut aussieht? Bei Rheinmetall landet er auf dem Konto. Der operative Cashflow lag 2025 bei gut 2 Milliarden Euro, echtes Bargeld. Und selbst nachdem Rheinmetall kräftig in neue Kapazitäten investiert hat, bleibt davon ein freier Cashflow von gut 1 Milliarde übrig.
Und die Bilanz?
Die dreht sich in einem einzigen Jahr komplett. Von rund 1,3 Milliarden Euro Nettoschulden zu einem Nettoguthaben. Der Vollständigkeit halber, dabei half auch eine Wandelanleihe über 700 Millionen, die zu Eigenkapital wurde. Der Kern des Drehs aber ist verdientes Geld.
Aus dem Schuldner ist ein Sparer geworden. Und die Aufträge reißen ja auch nicht ab.
2025 kamen auf jeden Euro Umsatz rund 2 Euro neue Aufträge herein. So viel Planbarkeit für die nächsten Jahre sieht man bei Investitionsgütern selten.
Und wie ist das heute, Warren? Wie hat sich der Cashflow zuletzt entwickelt?
Und hier bist du bereits am Kipppunkt, Corey. Denn genau dieser Cashflow ist im ersten Halbjahr tief negativ, weil sie wie wild Vorräte aufbauen, um die künftigen Aufträge überhaupt bedienen zu können. Aber wir müssen da sauber trennen. Das sind die Zahlen von heute. Mein Report urteilt über das Geschäftsjahr 2025. Und schon dort stand dasselbe Muster im Geschäftsbericht. Die Maschine ist stark. Aber ob der Rekordgewinn dauerhaft echtes Bargeld wird, das ist die eigentlich offene Frage.
Also, ganz ehrlich, bis hierhin klingt das alles doch eher nach der Spitzenwertung. Wo genau verliert Rheinmetall denn jetzt den Punkt nach ganz oben?
Nicht dort, wo alle hinschauen. Ich prüfe 8 Dimensionen und überall, wo es um Leistung geht, ist das Bild stark. Das Geschäft verdient, das Geld kommt an, die Bilanz ist sauber. Den Punkt nach ganz oben verliert Rheinmetall an 3 Stellen, an denen uns das Unternehmen nicht hineinschauen lässt. Bei den Kunden, bei der Forschung und bei den Risiken. Und beim Kapitaleinsatz kommt noch etwas dazu. Rheinmetall setzt sein Kapital gerade sehr offensiv ein, etwa mit dem Einstieg bei den Marinewerften, ohne offenzulegen, was das am Ende einbringen soll.
Aber wenn diese 3 Stellen so schwer wiegen, warum rutscht das Urteil dann nicht gleich auf die Mitte?
Weil Blindstellen etwas anderes sind als Befunde. Meine beiden Gegenchecks, auf Widersprüche im Zahlenbild und auf typische Warnmuster, schlagen nicht an. Es gibt also keinen Verdacht, nur fehlende Sicht. Und meine Bewertung rechnet Stärken und Schwächen nicht gegeneinander auf. Solange diese 3 Türen zu sind, bleibt auch die Tür zur Spitzenwertung zu. Unterm Strich eine 4 von 5, die Zone stark, in der die Value-These trägt.
Also eine richtig gute Bewertung und die 3 verschlossenen Türen sind genau der Abstand zur Spitzenwertung?
Sehr schön gesagt. Und genau bei diesen 3 Türen lohnt es sich jetzt, der Reihe nach hinzuschauen. Fangen wir mit der ersten an, der Konzentration. Nach außen lautet die Geschichte 3 Segmente breit aufgestellt. Die Zahlen erzählen aber etwas anderes. Das Segment Waffe und Munition steht für gut 1/3 des Umsatzes, aber für über die Hälfte, nämlich 56%, des gesamten operativen Segmentgewinns.
Das heißt, der halbe Gewinn hängt an 1/3 des Geschäfts. Das ist ja dann doch weniger breit aufgestellt, als es klingt.
Stimmt. Und geografisch siehst du dasselbe Muster. Der Anteil Deutschlands am Umsatz ist 2025 auf 38% gestiegen, plus fast 4 Punkte in nur 1 Jahr.
Also wächst die Abhängigkeit sogar, statt zu schrumpfen.
Richtig, das ist genau der Punkt. Und der größte Kunde, der deutsche Staat, steht dabei allein für fast 4 Milliarden Euro Umsatz.
Naja, und damit schließt sich ja auch der Kreis zu unserem Einstieg. Genau dieser Kunde hat ja gerade ein großes Fregattenprogramm gestoppt.
Stimmt. Und prompt musste Rheinmetall die Jahresprognose um rund 300 Millionen Euro kappen. Im Klingenbild heißt das, ein einzelner Stammkunde kauft allein mehr als 1/3 aller Klingen. Und diesem Kunden gehört zugleich der Laden und er schreibt auch noch die Hausordnung. Dieselbe Hand, die den Auftrag unterschreibt und die Exportlizenz erteilt, kann den Auftrag eben auch wieder zurückziehen.
Und so einen Kunden kannst du nicht einfach austauschen, wenn er unbequem wird. Ziehst du auch deshalb bei der Transparenz Punkte ab?
Die Abhängigkeit allein ist noch kein Urteil. Der Auftragsbestand ist ja über Jahre hinaus vertraglich mit dem Staat gesichert. Für mich war das größte Thema, dass die nächste Ebene fehlt. Wie verteilt sich der Rest der Kundschaft? Ein Bild der 3 größten Kunden beispielsweise gibt es schlicht nicht.
Dann kommen wir doch zur zweiten Tür, Warren. Rheinmetall behauptet ja gern Technologieführerschaft. Löst die Forschung dieses Versprechen denn ein?
Das Unternehmen nennt dafür gut 400 Millionen Euro Entwicklungsleistung, rund 4% vom Umsatz. Aber rate mal, wie viel davon Rheinmetall selbst als eigene Forschung trägt.
Na, wenn du so fragst, 3/4?
Etwa die Hälfte. Knapp 200 Millionen davon sind vom Kunden bezahlte Auftragsentwicklung. Und von dem, was Rheinmetall selbst trägt, erreicht nur gut 1% des Umsatzes die Gewinn- und Verlustrechnung. Für einen Konzern, der Technologieführerschaft beansprucht, ist das dünn. Und es gibt einen zweiten Haken, wie verbucht wird.
Wie meinst du das, Warren?
Ein wachsender Teil der eigenen Entwicklungskosten landet nicht als Aufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung, sondern wird in der Bilanz aktiviert. 2025 waren das rund 100 Millionen, nach knapp 70 im Jahr davor.
Das heißt, für dich ist das ein Warnsignal?
Ja, absolut. Wenn du Entwicklungskosten aktivierst, legst du die Ausgaben von heute in eine Schublade mit der Aufschrift Investition.
Und das bedeutet dann, dass der Gewinn dieses Jahres dadurch schöner aussieht. Die Rechnung kommt dann nämlich erst später, irgendwann als Abschreibung. Und dieses Vorgehen sehen wir ausgerechnet in einem Rekordjahr.
Ganz genau, Corey. Ehrlicherweise muss man dazu sagen, es wird nicht weniger geforscht, im Gegenteil. Aber je mehr von den Entwicklungskosten in die Bilanz wandert, desto stärker schmeichelt es dem laufenden Ergebnis. Und das ist genau die Art Detail, die man bei der Ergebnisqualität im Auge behalten muss.
Gibt es davon noch mehr Details von dieser Sorte?
Eines noch. Rheinmetall hat eine Beteiligung verkauft und den Gewinn daraus, 46 Millionen Euro, im operativen Ergebnis der Elektroniksparte stehen lassen. Belastungen dagegen werden konsequent als Sondereffekte herausgerechnet.
Also, was das Bild schöner macht, bleibt drin. Was es hässlicher macht, wird bereinigt.
Genau diese Schlagseite meine ich. Alles legal, alles offengelegt. Aber wer die bereinigten Margen liest, sollte wissen, in welche Richtung hier bereinigt wird.
Kurz in eigener Sache. Es passt gerade. Was ihr hier hört, ist die Kurzfassung. Der vollständige Warren Wise Report prüft eine Equity Story in 8 Dimensionen, Seite für Seite gegen den Geschäftsbericht. Wer diesen Blick fürs eigene Unternehmen will, im Vorstand, im Aufsichtsrat oder in Investor Relations, warren-wise.com. So, und jetzt zurück zu Rheinmetall.
Ja, und gleichzeitig zu unserem schärfsten Befund. Zuerst das Positive. Rheinmetall listet 16 wesentliche Risiken sauber auf, jedes mit konkreten Gegenmaßnahmen. Das ist handwerklich ordentlich. Aber dann kommt die entscheidende Frage, und rate ruhig nochmal, wie viele dieser 16 Risiken sind denn auch in Euro konkret beziffert?
Bei 16 Risiken? Die Hälfte vielleicht? 8?
0 von 16. Bei einem Konzern mit fast 10 Milliarden Umsatz. Kein einziger Korridor, keine Bandbreite, nichts. Und bei uns gilt der Grundsatz: Was nicht offengelegt ist, rechnen wir nicht wohlwollend hoch. Wir werten es als Lücke.
Das ist in unserem Klingenbild dann das Lager, in das man uns einfach nicht schauen lässt. Und da war ja noch diese zweite Sache, die mir aufgefallen ist: Diese milliardenschweren Garantien.
Ja, im Kern Zusagen an den Bund für einen großen Auftrag. Der Fachbegriff dafür ist Patronatserklärungen. Und die haben sich in einem einzigen Jahr mehr als verdoppelt, auf 5,7 Milliarden Euro.
5,7 Milliarden. Das ist ja ungefähr so viel wie das Eigenkapital. Und das Ganze steht komplett außerhalb der Bilanz.
Branchentypisch. Sicher. Aber es ist eine Verpflichtung, die stark anschwillt. Und in einer Welt, in der derselbe staatliche Kunde gerade Programme streicht, will man als Investor ziemlich genau wissen, was da eigentlich außerhalb der Bilanz an Zusagen liegt.
Und wenn du das alles zusammennimmst, was heißt das am Ende für dein Urteil?
Und genau da geht es um mehr als um Formalien. Das Fundament ist stark, keine Frage. Aber ich kann schlicht nicht prüfen, was passiert, wenn eines dieser 16 Risiken wirklich eintritt. Die Geschichte ist damit nicht widerlegt. Sie ist unbelegt. Und das ist ein Unterschied.
Wobei ich als Aktionärin vor allem eines sehe. Die Dividende steigt kräftig. Das spricht doch erstmal für das Unternehmen.
Auf den ersten Blick ja. Plus 42%. 11,50 Euro je Aktie. Aber es hängt eben auch entscheidend davon ab, wie man rechnet.
Warte, wie man rechnet? Eine Ausschüttungsquote ist doch eine Ausschüttungsquote.
Eben nicht. Und das ist der Haken an der Sache. Nimmt das Unternehmen sein bereinigtes Ergebnis als Basis, landet es bei rund 45%. Nimmst du dagegen den Konzerngewinn, der den Aktionären wirklich zusteht, sind es plötzlich fast 76.
45 oder 76, je nach Nenner. Das ist ein gewaltiger Unterschied.
Allerdings, und die selbstgesetzte Zielspanne lag ursprünglich mal bei 35 bis 40.
Und ist das ein Ausreißer oder eine Richtung?
Eher eine Richtung. In 3 Jahren hat sich die Dividende fast verdreifacht. Der Gewinn je Aktie ist im selben Zeitraum nicht einmal halb so stark gewachsen. Die Ausschüttung läuft dem Gewinn davon.
Okay, verstehe. Du kritisierst im Kern aber ja gar nicht die Höhe an sich, sondern dass die Basis nicht sauber daneben steht, oder?
Ganz genau, Corey. Der freie Cashflow deckt die Dividende ja bequem zweifach. Daran liegt es nicht. Stünden beide Zahlen offen nebeneinander, könnte ich es einordnen. Steht nur die eine da, fragt man sich, warum?
Und es gibt noch einen letzten Widerspruch, der dir aufgefallen ist. Das größte Segment ist ausgerechnet nicht das stärkste, richtig?
Richtig. Die Fahrzeugsparte, Vehicle Systems, ist mit rund der Hälfte des Umsatzes das mit Abstand größte Segment, verdient aber nur gut 10% operative Marge. Das ist weniger als die Hälfte dessen, was die Munitionssparte abwirft.
Und da ist dann auch meine große Frage ans Management aus Sicht der Privatanleger. Wenn dein größtes Segment strukturell hinterherhinkt, wie erreichst du dann bis 2030 dein großes Ziel bei der Marge?
Ja, das Ziel lautet ja immerhin über 20% Konzernmarge. Da müsste aus meiner Sicht entweder die Fahrzeugsparte massiv aufholen oder die Munition müsste noch dominanter werden. Aber beides würde das Profil noch weiter in Richtung Konzentration verschieben. Das sollte man nicht vergessen. Dazu kommt, dass das Umsatzziel ja ebenfalls sehr sportlich ist. 50 Milliarden Umsatz bis 2030. Das wäre mehr als eine Verfünffachung in nur 5 Jahren. Der Auftragsbestand gibt Planbarkeit, keine Frage. Aber jede Programmabsage wie jetzt bei den Fregatten nagt genau am 50-Milliarden-Ziel.
Und wie verlässlich waren solche Ansagen bisher?
Gemischt. Und das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Die ursprüngliche Prognose für 2025 hat Rheinmetall übertroffen. Die im Dezember noch einmal angehobene Wachstumsspanne hat es dagegen knapp verfehlt. Wer die Ziele anhebt, hebt eben auch die Messlatte. Und daran werden auch die 50 Milliarden gemessen werden.
Wenn der Vorstand jetzt hier bei uns säße, was müsste er dir beantworten?
Von den rund 20 Fragen in meinem Report wären es im Kern 3 Dinge, Corey. Erstens, beziffern Sie Ihre Top-Risiken in Euro. 0 von 16 ist kein Standard, der zu Ihrer Größe passt. Zweitens, legen Sie Ihre 3 größten Kunden offen und sagen Sie uns, wie viel vom Auftragsbestand an den größten Verträgen hängt. Und drittens, nennen Sie einen konkreten, terminierten Synergiewert für die milliardenschwere Übernahme der Marinewerften. Wenn man Kapital so aggressiv einsetzt, erwarte ich hier mehr Informationen.
3 klare Fragen. Und keine ist eine Unterstellung.
Richtig. Ich unterstelle nichts. Aber diese Fragen werden gestellt werden. Von uns oder von anderen.
Und jetzt müssen wir eine Sache ganz klar sagen, Warren. Gerade weil wir mit einem Kurssturz eingestiegen sind, ist diese 4 trotz des gefallenen Kurses dann nicht eigentlich ein Kaufsignal?
Nein, und zwar genauso wenig, wie eine schwache Wertung ein Verkaufssignal wäre. Das ist eine methodische Grenze, keine vorsichtige Meinung. Unser Score bewertet die Geschichte, die ein Unternehmen über seine eigene Zukunft erzählt und die Zahlen, die diese Geschichte tragen müssen. Der Aktienkurs kommt in unserem Report mit keiner einzigen Silbe vor.
Also, kurz gesagt, Qualität der Equity-Story geprüft, Preis nicht.
Genau. Ein hervorragendes Unternehmen kann eine schlechte Aktie sein, wenn man zu viel dafür zahlt. Und umgekehrt kann sich ein mittelmäßiges lohnen, wenn es günstig genug ist. Gerade ein Value-Investor schaut deshalb genauer hin, wenn die Qualität geprüft ist und der Kurs fällt. Dass die Aktie gefallen ist, ändert an der 4 jedenfalls nichts.
Und was müsste passieren, damit sich diese 4 bewegt? Nach oben oder nach unten?
Nach oben, konkret bezifferte Risiken, eine offengelegte Kundenstruktur, ein sauber begründeter Kapitaleinsatz, dann wird aus der 4 eine 5. Nach unten, wenn der Cashflow dauerhaft wegkippt oder die Konzentration immer weiter zunimmt.
Bevor du das Ganze zusammenfasst, was nehme ich als Anlegerin denn mit in die nächste Bilanz, ganz egal, welche Firma da vor mir liegt?
Ich gebe dir 3 Prüfregeln mit. Erstens, wenn ein Konzern breit aufgestellt sagt, schau nie nur auf den Umsatz, sondern immer darauf, wo der Gewinn tatsächlich herkommt. Zweitens. Eine steigende Aktivierungsquote ausgerechnet im Rekordjahr ist ein Warnsignal für die Ergebnisqualität. Und drittens, Risiken, die nicht in Euro daneben stehen, kannst du nicht prüfen. Werte das Schweigen als Lücke, nicht als Entwarnung.
Und ich hänge noch meine eigene dran. Je lauter die Schlagzeile, desto genauer lohnt sich der Blick auf das, was gerade nicht in der Überschrift steht. Aber bring es doch nochmal für mich auf den Punkt, Warren. Was bleibt am Ende hängen?
Das Stärkste zuerst. Das hier ist eine echte Gelddruckmaschine mit einem großen Burggraben, das Rasierklingenprinzip plus eine Zulassungshürde, die kaum jemand überspringt. Eine Kapitalrendite von über 30% lügt nicht, aber ein starkes Fundament wird eben erst dann zur Spitzenwertung, wenn es sich auch dort zeigt, wo es unbequem wird. Bei den Risiken, bei den Kunden, beim Kapitaleinsatz.
Die Festung steht also. Die eigentliche Frage ist nur, ob man uns irgendwann auch hinter alle Mauern schauen lässt.
Sehr treffend. Öffnet Rheinmetall diese Türen, wird aus der 4 eine 5.
Und bis dahin bleibt es dabei. Ein Weltklasse-Fundament mit ein paar Türen, die verschlossen bleiben.
Wir bleiben dran. Bis zum nächsten Deep Dive. Und solltet ihr keine Unternehmensanalyse mehr verpassen wollen, schaut doch mal auf warren-wise.com vorbei und abonniert unseren Podcast. Ich wünsche euch einen schönen, ertragreichen Tag. Und denkt immer daran, be wise when others go crazy. Euer Warren Wise.
Die Inhalte dieser Folge dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken. Sie stellen keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Alle Einschätzungen beruhen auf einem modellbasierten, KI-gestützten Analyseansatz. Warren Wise ist eine fiktive, synthetische Figur, weder eine reale Person noch deren Nachlass oder ein mit einer solchen Person verbundenes Unternehmen. Soweit auf Benjamin Graham, Warren Buffett oder Charlie Munger Bezug genommen wird, geschieht dies ausschließlich beschreibend im Hinblick auf die ihnen zugeschriebenen Anlagephilosophien. Eine Unterstützung, Autorisierung, Repräsentation oder sonstige Verbindung, auch zu deren Nachlässen oder verbundenen Unternehmen, besteht nicht. Sämtliche Stimmen und akustischen Inhalte dieser Folge sind synthetisch erzeugt und KI-generiert.